Es ist ein bisschen makaber, dass ich ausgerechnet in diesem Thema hier einsteige in Pforzheim mit dem Untergang der Titanic. Ist das, ich weiß nicht, ob das symbolisch gemeint ist. Ich meine, am Anfang hatte man hier guten schwäbischen Sound. Da wusste man ja, wie in Baden-Württemberg vernünftig gesprochen wird. Und zum Ende kommt es jetzt preußisch über sie. Das wird alles ganz vernichtend. Ja, so ist das. Untergang der Titanic. Ich hoffe, dass auf diesem Flügel all die gesessen haben, die den Film schon im Kino oder sonst wo gesehen haben. Denn ich vermute, dass sie nicht sehr viel von dort mitgekriegt haben. Das war ziemlich flach, das Bild. Es ist hochinteressant, finde ich, dass am Ende des 20. Jahrhunderts dieser Titanic-Kult richtig aufgekommen ist. Womit hängt das eigentlich zusammen? Diese Geschichte natürlich, die ist das ganze Jahrhundert über immer wieder erzählt worden, aber ich entsinne mich noch so, wenn in den 50er, 60er Jahren irgendjemand die Geschichte erzählte, dann kriegten die Leute das Gähnen. Das hatte man inzwischen schon so oft gehört und das waren alte Kamelle und so, als wenn man vom 30-jährigen Krieg etwas erzählt, das interessierte keinen. Und plötzlich war das mit dem großen Film, mit dieser fantastischen Wahnsinnstechnik, in der er gemacht ist, ein richtiger Kultfilm und beschäftigte die Leute. Sie müssen wissen, dass die Titanic ein Symbol dieses Jahrhunderts war. Am Anfang dieses Jahrhunderts, und vielleicht ist deshalb das, dass man sich am Ende des Jahrhunderts der Sache nochmal versucht zu erinnern. Am Anfang des Jahrhunderts gab es ganz viele Prognosen, wie denn das 20. Jahrhundert wohl werden würde. Und die kann man ja heute alle nachlesen. Das ist vielleicht hochinteressant, da wenn wir jetzt an einer neuen Jahrhundert- oder gar Jahrtausendwende stehen und man sich Gedanken macht, was kann man eigentlich aus dem, was man bisher erlebt hat und was wir gegenwärtig erleben, hochrechnen? Wie kann man eigentlich wissen, wie es in Zukunft geht? Da ist sehr lehrreich, sich im Augenblick zu vergegenwärtigen, wie das an der Jahrhundertwende 1900 gewesen ist. Damals gab es in Europa eine ganz klare Erwartung. Es war eine unglaublich positive Aufbruchszeit. Das Bewusstsein der Menschen war total davon bestimmt, dass nachdem Wissenschaft und Technik solche enormen Durchbrüche gemacht haben, jetzt wäre alles möglich, dachte man. Jetzt werden wir das Paradies auf Erden schaffen. Die Medizin wird uns helfen, dass wir das Leiden abschaffen. Die Physik wird uns helfen. Man glaubte, dass die gesamte Welt beschrieben zu haben. Übrigens ist nichts von dem, was das 20. Jahrhundert gebracht hat, zu Anfang des 20. Jahrhunderts vorausgesagt worden. Nichts davon ist vorausgesagt worden. Weder zwei Weltkriege, noch Hitler oder Stalin, noch Aufkommen und Zusammenbruch der kommunistischen Systeme, noch das Wachen der islamischen Welt. Nichts, nichts von dem, was dieses Jahrhundert geprägt hat, ist vorausgesagt worden. Und fast alles, was vorausgesagt und erwartet wurde, ist nicht eingetreten. Und die Titanic am Anfang des Jahrhunderts, der Bau dieses größten Schiffes, man streitet sich, es gibt einen Streit darüber, ob tatsächlich behauptet worden ist, dass die Titanic unsinkbar gewesen sei oder ob das nur die Zeitungen und die Medien damals nach dieser Katastrophe angehängt haben. Aber so mit diesem Anspruch ist das gekommen, das größte, das modernste, das luxuriöste und das sicherste Schiff, das je gebaut worden ist. Sozusagen in Begriff der Moderne, ein Symbol für den Menschen, der jetzt in der Lage ist, das Heft selber in die Hand zu nehmen und die Welt und das Glück zu erobern. Und das ist eine so bittere Ironie, dass dieses Superschiff auf einer Jungfernfahrt in einer stillen Nacht, in der kaum ein Lüftchen wehte, im Atlantik an einem Eisberg rammt und in einer Riesenkatastrophe geht. Es ist auch eine Legende, historisch offensichtlich nicht zutreffend. Sie haben das ja in dieser Szene gesehen. Dass das Orchester, das damals hatte man keine Bordlautsprecher, so wie heute, hätten seinen CD-Player aufgelegt und so. Dass das Orchester gespielt hat, als die Titanic schon absoff, das ist zutreffend. Aber offensichtlich ist nicht zutreffend, dass das letzte Stück, das sie gespielt haben, der alte christliche Choral gewesen ist, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Ich las in einem Buch, das ich neulich in die Hand bekam, die mit vielen Fragen um die Titanic sich beschäftigte, dass irgendeine leichte Weise zum Schluss gespielt worden sei, aber sie haben das gesehen, das, was sie gehalten hat als Legende, diese Melodie in der englischsprachigen Welt, vor allen Dingen ein sehr weit verbreitetes, aber auch in vor Jahrzehnten in Deutschland sehr populäres Lied, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Ich sage, es ist eine Legende, dass das gespielt wurde, denn es ist leider weniger als eine Legende, dass es passiert. Weder die Errungenschaft und ihre Segnungen, diese unglaublichen Möglichkeiten, die uns mit dem Aufbruch von Wissenschaft und Technik in den letzten 250 Jahren, als angefangen hat, dann beschert wurden, und namentlich im 20. Jahrhundert beschert wurden, diese Segnungen haben nicht dazu geführt, dass wir Menschen aufgewacht sind und plötzlich dankbarer geworden sind und gesagt haben, was ist das für eine unerhörte Güte Gottes? Wir alle heute nehmen natürlich selbstverständlich in Anspruch, was medizinisch möglich ist. Eine Blinddarmoperation, ja, Bypassoperationen werden in Routine gemacht. Wo ich hingucke, werden Leute vorne aufgesägt, mal kurz auseinandergenommen, ein paar Schläuche dran gebaut, Reißverschluss rein, wieder zu. Ich habe einen Freund, der musste diese Operation jetzt machen lassen. Der hat ganze 3 Wochen gebraucht von seiner Operation, bis er rausgeschmissen wurde in die Rehabilitation. Dass sie ihn nicht mit dem Fahrrad geschickt haben, aus dem Krankenhaus in die Rehabilitation zu fahren, war alles. Aber als ob das vor ein paar Jahren war das völlig unmöglich und dann war es eine Sensation und jetzt ist das wie eine... Was ist das für ein Segen? Dinge, an denen vor 100 Jahren Menschen noch selbstverständlich gestorben sind, werden heute einfach so schnell gemacht. Kaiserschnitt bei einer Geburt, da sagt man, es gibt die schönsten Kinder. Ich habe mir oft klar gemacht, dass meine Frau bei der Geburt unseres ersten Kindes vor 100 Jahren schon gestorben wäre, wenn wir vor 100 Jahren gelebt hätten. Da konnte man das nicht einfach eben mit dem Kaiserschnitt machen, sondern das nicht geht. Das nehmen wir alles ganz selbstverständlich. In meiner Bibel steht ein Satz, der mich wie kaum ein zweiter in meinem Leben bewegt. Das ist eine Frage. Paulus stellt in den Römerbrief: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wissen Sie das nicht? Dass all die guten Dinge, die wir erleben, all die Fortschritte in Wissenschaft und Technik, all die Bequemlichkeit, all die Hilfen, die wir haben, alles das, was Gott ermöglicht, was Menschengeist erfindet, weil Gott den Atem gibt, weil Gott Menschen leben lässt, das kann doch keiner einen Tag lang garantieren. Zeichen der Güte Gottes, mit denen er uns in Freundlichkeit aufmerksam macht und lockt zur Umkehr. Wir aber sind hart. Wir sagen, uns geht's gut, also sind wir gut. Ich weiß gar nicht, diese intelligente Spezies Mensch kann doch so bescheuert nicht sein. So dämlich und so dumm kann doch ein normaler Mensch gar nicht sein, dass ihm nicht bei 3 Minuten Nachdenken klar sein muss, dass er das nicht alles selber garantieren kann. Sie können nicht einen einzigen Tag garantieren, dass Sie sich noch an Ihren eigenen Namen erinnern. Sie haben heute Abend Gehirnbluten und wissen morgen nicht mehr, wie sie heißen. Und da wollen wir tun, als ob wir das alles selber geleistet und gemacht hätten. Wir sind total abhängig von dem, was uns geschenkt wird. Und wir nehmen es und wir erleben es und wir genießen es.
Und wir finden, wir brauchen keinen Gott. Wir sind okay, es geht uns gut, wir sind gut. Und wir verstehen überhaupt nicht mehr, was es heißt. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Ich war auf einer Tagung mit Geschäftsleuten eingeladen, neulich einen Vortrag dort zu halten. Und abends im Hotel standen wir so an der Theke da. Und dann kam einer und sagte, ich muss Sie etwas fragen. Ich habe ein Problem. Und dann sagte ich, was ist das? Und dann sagte er, mir geht es sehr, sehr gut. Und dann erzählte er von seinem wirtschaftlichen Erfolg. Von ganz schlechten Startbedingungen her war er enorm erfolgreich. Man hat es gesehen, er fuhr einen ordentlichen Porsche 928. Da galoppierte nicht die Armut, hatte man gleich den Eindruck. Und dann erzählte er mir, wie er über diese Karriere seine Ehe in die Familienschwierigkeiten geraten wird und wie er sich dann bemüht hat, die Ehe zu retten und die Familie, und wie das gelungen ist und dass jetzt die Ehe ganz stabil ist und dass sie wirklich eine wunderbare Familie haben mit den Töchtern. Und dann sage ich, wo liegt das Problem? Dann sagt er, ich habe Angst, dass das alles einmal aufhört. Ich habe Angst, dass das alles einmal aufhört. Was soll ich tun? Und dann habe ich ihm dieses Wort gesagt. Ich habe gesagt, haben Sie je darüber nachgedacht, wer es Ihnen geschenkt hat? Haben Sie sich je bedankt? Wieso, sagt er, das habe ich da erarbeitet. Und Ihre Intelligenz haben Sie selber erarbeitet, ja? Und Ihre Gesundheit haben Sie selber erarbeitet? Der brauchte keine 2 Minuten, um seinen Denkfehler zu entdecken. Dann sagte ich ihm, nehmen Sie diesen Satz. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Heute Abend an diesem Punkt sagte Ihnen Gott das. Er hat Sie so reich beschenkt. Sie haben nicht nach ihm gefragt. Sie haben immer gemeint, sie wären das selber. Er hat sie so reich beschenkt. Das Ergebnis ist, dass sie selbstgerecht und voller Angst sind. Wann kehren sie um und nehmen das Geschenk des Lebens und all der Gaben aus seiner Hand und bedanken sich bei dem Geber und sagen, hier ist mein Leben. Ich möchte jetzt so leben, wie du es dir vorgestellt hast. Ich möchte genießen, deine Gaben genießen und will voller Dankbarkeit mich orientieren an dem, was du dir gedacht hast über mein Leben. Und ich will dir vertrauen, dass du es in der Hand hast. Du hast mich in schweren Zeiten und in guten Zeiten in der Hand. Dann werden sie spüren, dass sie zu Hause sind bei Gott, dass sie ihm vertrauen können. Er hat ihre Vergangenheit in der Hand, hat ihre Gegenwart in der Hand und er hat ihr Morgen, ihre Zukunft in der Hand. Und jetzt können sie gelassen sein. Es können sie verantwortlich leben. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr bringt? Ruft, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Heimkehr zur Quelle des Lebens, zum Geber all der guten Gaben. Das ist das Größte. Ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht. Vielleicht lernen wir uns in dieser Woche noch ein bisschen besser kennen, in diesen Tagen, aber wie ist es in Ihrem Leben? Haben Sie je darüber nachgedacht, was Gott Ihnen gegeben hat? Und sind Sie dankbar? Haben Sie eine Beziehung angefangen? Haben Sie sich dem Geber der Gaben zugewandt? Haben Sie ihn gefragt, was er sich dabei gedacht hat, als er Ihnen das, Ihr Leben, Ihre Zeit, Ihre Begabung, Ihre Begrenzung, Ihre Familie, Ihre Probleme und Ihre Chancen gegeben hat? Warum das gerade diesen einzigartigen Zuschnitt hat, wie das in keinem anderen Menschenleben ist? Haben Sie je danach gefragt und gesagt, Herr, ich möchte wissen, wie das Leben, das du erfunden und mir geschenkt hast, gehen soll? Ich wünschte mir sehr, dass das heute Abend passiert, dass die ein und der andere, jung oder alt, heute Abend sagt, meine Güte, das ist ja wahr für mein Leben und das möchte ich gerne tun, in Anspruch nehmen. Ja, ich möchte Sie am Ende dieses Abends einladen. Ich werde Ihnen eine ganz konkrete Möglichkeit geben und Sie können aufstehen und können hier nach vorne kommen und können sagen, ich möchte jetzt eine Antwort geben in einem ganz einfachen Gebet, Gott ein Dankeschön sagen für seine guten Gaben und will ihm sagen, vergib mir, dass ich bisher undankbar ohne dich gelebt habe, aber von jetzt an soll mein Leben dir gehören. Irgendwann kann sich das doch ändern, ne? Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr leitet und dann werden Sie spüren, was das heißt. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. In die Kraft Gottes ran, in die Wärme und die Geborgenheit seiner Liebe. Aber in dem Film ist es eine Legende. Es war wahrscheinlich nicht dieses Lied zum Schluss. Es ist auch nach der Katastrophe. Das Gute hat nicht dazu geführt. Der Luxus, die Gaben, der Genuss, die vielen schönen Dinge haben nicht dazu geführt, dass Menschen umkehrten und zu Gott gekommen sind. Aber auch die Katastrophe nicht. Diese unsägliche Not, die durch dieses Jahrhundert gegangen ist. Da steht die Titanic und ihr Untergang wie ein schreckliches Symbol am Anfang des an dem Jahrhundert, von dem man dachte, dies würde das Jahrhundert des Völkerfriedens und des Wohlstandes und des Lebens in der Menschengemeinschaft ohne Leid. Und es wurde das Jahrhundert, in dem so grauenhaft gemordet und getötet und gefoltert wurde, wie nie zuvor. Wir haben eine solche Selbstsicherheit gewonnen, dass wir dachten, wir haben das alles im Griff und im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres erleben wir, dass wir nichts im Griff haben. Es wird einem schwindelig, man kann nicht mehr mitzählen. Die Toten, die Erdbebenkatastrophen der Türkei und in anderen Teilen der Welt umgekommen sind. Nichts haben wir in der Hand. Aber nicht, dass das uns dazu führte, vom Sockel unserer Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit runterzugehen und zu sagen, was ist das für eine Vermessenheit, dass wir uns aufspielen, als wären wir die letzte Instanz der Welt. Und es wird uns jeden Tag deutlich, dass wir überhaupt nichts im Griff haben. Überhaupt nichts im Griff haben. In meinem Beruf habe ich einiges zu tun mit der internationalen Arbeit, auch in der Entwicklungshilfe. CVM arbeitet in 128 Ländern der Welt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie in den 60er Jahren wir mit den Parolen gearbeitet haben, in der dritten Welt die Armut zu bekämpfen, Hilfe zur Selbsthilfe und welche Leidenschaft da war, dass wenn man das richtig anpackte und wenn man da was reinsteckte, dass dann Hilfe zur Selbsthilfe gegeben würde und dass man diese Armut bekämpfen kann. Heute fahre ich durch Afrika und rede mit meinen Partnern und Freunden dort und wir sind in der afrikanischen Situation, in einer Armutssituation, die viel, viel schlimmer ist als vor 20 Jahren. Nichts haben wir in der Hand. Nichts. Wann wird es passieren, dass wir die Augen aufmachen und dass wir die Zeit sehen, dass wir sagen, jetzt will ich umkehren und will fragen, Herr, wer bist du? Wir haben lang genug Gott gespielt. Wir haben lang genug so getan, als ob wir alles im Griff haben. Und wir rühren eine Hölle zusammen. Die Suppe, die wir einbrocken, müssen wir selbst und andere auslöffeln. Wann werden wir umkehren? Vor 10 Jahren haben wir ein Wunder erlebt in Europa, mit dem niemand in den 60er, 70er, 80er Jahren gerechnet hätte. Ich habe nie damit gerechnet, dass vor der Jahrtausendwende eine Wiedervereinigung passieren würde. Ich habe nie damit gerechnet, dass es als kommunistische Systeme zusammenbrechen würden und dass man in Europa über alle Grenzen reisen könnte. Ich habe nie damit gerechnet. Es war jenseits meiner Vorstellungsmöglichkeit. Und dann brach das alles zusammen, dieser grauenhafte Ost-West-Konflikt mit Bedrohung von Atomwaffen, wo man immer einen Spalt weit nur weg war von der Vernichtung und wer wird diesen Wahnsinn auslösen? Und dann kam 89, und dann kam die politische Wende und dann hat man für einen Augenblick gehofft, jetzt müsste doch endlich, nachdem dieser Wahnsinn zu Ende war, Brücken gebaut werden, Offenheit zueinander sein, Friede gebaut, Aufbau, Gerechtigkeit gefördert werden, in Europa und darüber hinaus. Und was erleben wir? Wir erleben grauenvolle Kriege mitten in Europa. Nichts hat sich geändert. Die Selbstgerechtigkeit und Härte einer gottlosen Menschheit, die sagt, wir sind die Herren. Wir sind die Herren. Und wir genießen Titanic Und anderes, dass wir genießen das Sterben im Unterhaltungsprogramm. 40 Millionen hat der Film gekostet, Computeranimation, wahnsinnig aufwendig. Das ganze Ding nachgebaut, ein unglaubliches Beispiel moderner Filmgeschichte. Und dann guckt man sich das an und das geht einem unter die Haut und wie man Leute ertrinken sieht und so weiter und so fort. Wir genießen das Sterben im Unterhaltungsprogramm und entwickeln eine Einstellung, die dazu führt, dass wir mehr und mehr das Bewusstsein haben, mein Sterben gibt es gar nicht. Ist Ihnen das aufgefallen? Es gibt fast kein Tabu mehr in unserer Gesellschaft. Man kann sie nackt ausziehen und jede Perversion kann in aller Öffentlichkeit. Dafür haben wir extra Talkshows eingerichtet, dass das alles öffentlich vorgeführt werden kann. Da gibt es überhaupt gar keine Tabus. Das einzige Tabu, was im Augenblick wirklich konsequent gehalten wird, ist das Tabu des Todes. Man kann 40, 50 Jahre alt werden, ohne je wirklich einen Menschen sterben gesehen zu haben. Die im Film, da hat man hundert und tausende gesehen, aber hat ja gewusst, dass die Toten dort alle nachher ihre Gage noch abgeholt haben. Und dass das Blut lauter Lebensmittelfarbe und Ketchup war. Das heißt, Sterben findet im Unterhaltungsprogramm statt. Als Prickel. Live. Sind wir dankbar, dass Sterbende in Intensivstationen an den Schläuchen sind, das Letzte wird getan, ist hygienisch, man kann da nicht dahin. Es findet nicht mehr statt. Tod ist verdrängt. Wir lassen uns nicht stören, wir wollen leben. Carpe diem heißt es. Das ist auf dem Sweatshirt von Horaz, das ist der Satz. Genieße den Tag. Und der Satz geht fort in jenem Gedicht von Horaz, der heute so ein Motto für unsere Zeit geworden ist, geht weiter. Und erwarte so wenig wie geht von der Zukunft. Genieße den Tag, schöpfe ihn aus und erwarte so wenig wie geht von der Zukunft, schrieb Horaz, der römische Dichter, über 2000 Jahre. Das ist das Motto unserer Sterben findet nicht statt. Ich lebe heute und ganz. Im Psalm 90, mitten in der Bibel, steht ein Gebetssatz, den ich für entscheidend halte für das Gelingen des Lebens, ob wir ihn wagen zu beten oder nicht. Da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Nicht fromm werden, manche Leute wollen sagen, du willst den Leuten Panik machen, Angst vorm Sterben machen, damit sie die Zitter kriegen und moralischen und dann rennen sie in die Kirche, ne? Dann kriegen sie einen frommen Tick. Nein, das ist nicht, dass sie fromm werden, sie klug werden. Was heißt Klugheit? Klugheit heißt, dass ich in diesem Sinn, dass ich Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden kann. Dass ich vom Ziel her Prioritäten setze, die Rangliste meines Lebens richtig setzen kann. Dass ich mein Leben nicht mit Albernheiten vertue, für die es sich nicht lohnt zu leben, weil ich nicht weiß, was wichtig und unwichtig ist. Eine Gesellschaft, die den Tod verdrängt, in der es keine Alte mehr geben darf, weil jeder sagt noch beim 80. Geburtstag fröhliche weitere 80. Wir tun immer so, als ging es immer so weiter. Wo es obszön ist, über das Sterben zu reden. Als gäbe es das alles nicht. Eine Gesellschaft, die den Tod verdrängt, verblödet. Sie verblödet deshalb nicht, weil der Intelligenzquotient nicht hoch genug war. Man kann in Mathe eine 1 gehabt haben und kann 2 Doktortitel haben. Das hat mit Weisheit und Klugheit noch nicht viel zu tun. Sondern Verblödung heißt, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, von was wichtig und was weniger wichtig ist. Dass ich nicht mehr Prioritäten setzen kann, wofür lebe ich eigentlich? Und dass ich mit Albernheiten mein Leben zubringen und dass ich mich wahnsinnig aufrege und meine Lebenskraft verplempere für Dinge, die es überhaupt nicht wert sind. Und zum Schluss stehe ich mit dem Rücken zur Wand und das Leben ist vorbei und ich habe es gar nicht gelebt. Wo war es jetzt eigentlich? Man hat es ja aber nicht gewusst, wo es ist. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und geht's bei dem Sterben gar nicht nur darum, dass ich weiß, mein Leben hat ein Ende. Über 50% der Deutschen halten es für wahrscheinlich, dass es Reinkarnation gibt. Das ist verrückt. In indischen Religionen ist die Reinkarnation, also dass ich in einer neuen Existenz wiedergeboren werde, als Mensch oder als Schmetterling oder als Katze oder wer weiß was, oder als König oder als Gott, das ist ein Fluch. Und dass man, die Sehnsucht ist, dass man endlich aussteigen kann aus diesem Kreis der Wiedergeburten. Bei uns in Deutschland ist damit die Erwartung verbunden, da wir nicht wissen, ob das Leben so ist, wie es jetzt ist und gelingt, wie es jetzt ist, hoffen wir, dass wir noch mal eine Runde haben. Dass es nicht endgültig ist, wir kommen ja noch mal wieder. Wir probieren mal ins Unreine und dann machen wir als Schmetterling die nächste Runde oder so. Oder als Fußballstar oder wer weiß was so. Es kommt nicht drauf an. Das ist eine interessante Fluchtreaktion in unserem Wunschdenken. Die Bibel sagt, dass Gott uns geschaffen hat und dass unser Leben ein Ziel hat und dass die Geschichte kein Kreislauf ist, sondern dass eine Linie ist, eine Geschichte, die auf ein Ziel zugeht, das der Schöpfer und Erhalter und Herr und Richter der Welt festsetzt. Und dass unser Leben deshalb bedeutungsvoll ist. Und das Eigentliche ist nicht, dass es ein Ziel hat und dann ist aus. Da wäre kein Problem dabei, eine Kerze auszublasen, dann ex und hopp und weg. Da, was wäre da schlimm? Wenn ich gewiss sein könnte, dass das so wäre, was wäre da schlimm dran? Das Eigentliche, was die Verantwortung für unser Leben und auch die Würde unseres Lebens ausmacht, ist, dass mit unserem Tode unser Leben endgültig wird und wir so uns vor das Angesicht des Schöpfers und Richters und Herrn der Welt tragen. Dass wir verantwortlich sind. Verantwortung ist ein sehr, sehr schönes deutsches Wort. Da steckt das der Kernwort Antwort drin. Verantwortung heißt, dass ich irgendjemand Antwort gebe über mein Leben, der mich anredet und dem ich, das ist meine Würde, das ist das Wesen des Menschen. Wir sind das einzige Geschöpf auf der Welt, das Gott würdigt, dass er zu uns du sagt und dass wir ihm Antwort geben dürfen und du zu Gott sagen dürfen, nicht nur mit unseren Worten im Gebet, sondern auch mit unserem ganzen Leben ihm Antwort geben und damit verantwortlich sein dürfen. Das ist Menschenwürde. Und die Menschenwürde lässt sich einzig und allein darin sichern, dass sie in dieser Beziehung einzigartig ist, dass wir Antwort geben. Wir sind gerade drauf und dran, die Menschenwürde zu verspielen, weil wir sagen, da ist niemand, dem ich Antwort zu geben hätte. Ich bin nur mir selbst verantwortlich. Ich führe also sozusagen nur ein Selbstgespräch. Und wenn diese Stimme in mir verstummt, dann habe ich eben nicht mehr keinen mehr, mit dem ich reden. Ich bin todeinsam, da gibt's nichts mehr. Deshalb kommt es gar nicht drauf an und das Leben wird verramscht. Verantwortung, die Würde. Die Bibel sagt uns, dass es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Steht da knochentrocken in der Bibel. Manche Leute sagen, das ist Angstmache. Nein, das ist die Rettung unserer Menschenwürde. Wer den Menschen dauernd für Unzurechnungserfehl, dass es nicht drauf ankommt, er ist es nie gewesen, es war immer die Gesellschaft, keiner weiß, wer die Gesellschaft war, jedenfalls ich war es nicht. Irgendjemand aber war es. Alles, was wir getan haben, wenn jemand was Böses getan hat, ist er wahrscheinlich krank gewesen. Denn gesund, also müsste ja Zurechnung und Verantwortung nicht dafür sein. Das heißt, wir erklären langsam, dass der Mensch total verantwortungslos ist. Iring Fetscher, der Politikwissenschaftler aus der Frankfurter Universität, hat vor einigen Jahren geschrieben, dass wir in der Gesellschaft der Schuldlosen leben. Und dass wir die Menschenwürde damit verspielen, dass wir nicht mehr einander wirklich ernst nehmen. Keiner ist es gewesen. Du kannst keinen bei nichts verhaften. Und wir meinen, das wäre eine Hilfe. Das ist Entwürdigung. Das ist ein Niedermachen des Menschen. Der Letzte, der um unsere Menschenwürde kämpft, ist der Schöpfer. Der sagt, du bist ein Du. Und ich habe dich geschaffen als verantwortliches Gegenüber. Und ich werde dich rufen, so wie ich dich ins Leben gerufen habe, so werde ich dich rufen aus diesem Leben. Und du wirst vor meinem Angesicht stehen. Und du wirst Rechenschaft geben über dein Leben. Das ist unsere Würde. Das ist unsere Würde. Nun sind wir drauf und dran, das zu verdrängen. Nein, nicht drauf und dran, wir haben das längst verdrängt. Selbst als Pfarrer kommt man sich bescheuert vor, dass man über sowas überhaupt noch redet. In Kollegenkreisen kriege ich regelmäßig Prügel, dass ich überhaupt über sowas noch rede. Die halten das für theologisch unanständig. Dabei hat Jesus da ganz klar darüber geredet, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und dass er uns richten wird. Und langsam wird das für mich zu einem sozialen Anliegen, dass ich denke, in diese Gesellschaft geht den Bach runter, wenn wir uns gegenseitig wie Katzen und Karnickel behandeln, die für nichts zuständig sind und dass keiner mehr verantwortlich ist. Wie soll man eine Demokratie leben, wenn Menschen kein Gewissen haben und nicht stehen für das, was sie getan haben oder nicht getan haben? Ohne Verantwortung kann man kein demokratisches Staatswesen, wohl eine Diktatur. Da braucht keiner Verantwortung zu machen. Da machen die alles da oben und lassen die anderen tanzen. Diktaturen kann man mit solchen Kreaturen gut machen, die kein Gewissen haben, die keine Zivilcourage haben, die für nichts stehen, die nicht gelernt haben, gegen den Strom zu schwimmen, die sich anpassen. Gesellschaften, in denen Abweichen von der Norm und vom Mainstream Krankheit bedeutet, bereiten ihren Marsch in die Diktaturen vor. Deshalb wird es mir langsam zum sozialen Problem, dass ich so etwas sage. Aber es geht auch um uns als Einzelne, als Menschen. Gott will uns ernst nehmen. Menschliche Tatsachen, die nicht ungeschehen zu machen sind, außer aus dem Kalkül. Lassen Sie mich Ihnen das erzählen. Es kommt da nicht so schrecklich drauf an, ob Sie das glauben oder ich das glaube oder was Sie für eine Meinung dazu haben oder positive, sondern es geht mir darum, dass ich Ihnen sage, das ist Fakt, so ist es und daran wird sich die Geschichte entscheiden. Es war kein Untergang mit Stil. Er war eher stillos, er war eher gemein, er war eher so niederträchtig, wie Leiden und Sterben nur sein kann. Als sie diesen Mann nackt aufhingen an zwei Balken, die Römer brachten so die Leute nicht nur um, sondern wollten sie auch im Sterben noch schänden. Nicht nur foltern, sondern auch schänden. Deshalb erfanden sie die Hinrichtungsart der Kreuzigung. Als sich Jesus nach einem Nacht-und-Nebel-Prozess voller Lüge und Ungerechtigkeit, wo Speichellecker und Karrieretypen das Recht mit Füßen getreten haben, zum Tode verurteilt hatten, dann wurde er von brutalen Soldaten an diese Balken genagelt, aufgerichtet und dieser Kreuzestod war eine Mischung aus Ersticken und Verbluten. Ein einziges Unrecht. Und dann stehen die Intellektuellen, die gebildeten Leute der Gesellschaft damals runter, machen über den Sterbenden ihre Witze. Intelligenz hat noch nie vor Bestialität geschützt, noch nie. Damals unter im Kreuz nicht und in Deutschland nicht. Unter Intellektuellen gab es immer ein enormes Potenzial an KZ-Leitkommandanten. Da muss man auch eine gewisse Intelligenz zu haben. Dann sagen sie, steig herab vom Kreuz, dann glauben wir. Du hast doch anderen geholfen, nun hilf dir doch selber. Bist du Gottes Sohn, dann steig runter. Sie verhöhnen den Leidenden. Gibt es etwas Mieseres, als Witze zu machen über jemanden, der stirbt, in Schmerzen leidet und stirbt. Und diese Kreuzigung ist die Entlarvung des Menschen, die ganze Fratze der Bestie, Mensch, der sich selbst zu Gott gemacht hat, der sich selbst zur letzten Instanz gemacht hat, wird der Mensch dem Menschen ein Wolf. Da, wo er sich als Gott aufspielt, wird er unweigerlich für den Menschen zum Wolf. Das ist ja eine interessante Entwicklung. In 60er, 70er Jahren haben sich ja in Deutschland noch alle Leute sozial versteckt und jeder war irgendwie engagiert und wollte nachweisen, dass er für die Gerechtigkeit was tat. Heute feiert man die Negos, die sogenannten netten Egoisten. Es ist schick zu sein, dass ich für mich egoistisch bin, dass ich die Knete will und so. Da braucht man gar nichts mehr zu kaschieren heute. Heute zeigt der Mensch sein Gesicht und findet das schick. Das war unter dem Kreuz so, da kommt die ganze Brutalität des Menschen ohne Gott raus. Das ganze Unrecht, die ganze Gemeinheit kommt raus. Aber es passiert mehr. Es wird plötzlich am helllichten Tag wird es dunkel. Nach dem Tag über dem sterbenden Jesus. Und erst im Nachhinein begreifen die Leute, was passiert. Denn das haben Gottes Boten, die Propheten angekündigt. Der letzte Tag des Gerichts Gottes wird ein Tag der Finsternis sein, haben sie gesagt. Ihr erwartet ihn als ein Tag des Lichtes, aber er wird kommen als ein Tag der Dunkelheit. Und das passiert jetzt wie ein prophetisches Zeichen mitten am Tage, die Finsternis. Und plötzlich wird deutlich, was hier passiert, ist nicht nur das sich Austoben des Unrechtes des Menschen, sondern es ist, Gott hält Gericht. Gott selbst ist Mensch geworden, in die Haut unseres Lebens gekrochen, in Jesus, in dem Kind in der Krippe in Bethlehem, in dem Zimmermann von Nazareth, in dem Gekreuzigten, der dort und der schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott selbst zieht sich unser Leben an und lebt es bis zur bitteren Konsequenz, unser Leben, indem wir Gott den Rücken gekehrt haben, getan haben, als brauchten wir Gott nicht.
die Welt zerbrochen haben, die Beziehungen zerbrochen haben, zu Gott und zu uns selbst und zu den anderen Menschen. Da hängt er, stellvertretend. Gott allein kann sich identifizieren mit uns. Das ist ein Fremdwort, in einsetzen. Keiner kann in den anderen hinein. Sie können nicht in das Leben des geliebten Menschen hinein. Und wenn Sie es noch so gerne möchten, wir können nicht hinein. Wie gerne hätte ich das, die Nöte von geliebten Menschen, die ich in meiner Umgebung habe, abgenommen. Wie gerne hätte ich manches mir angezogen, um es ihm abzunehmen. Ich kann es nicht. Das ist eine solche Not. Wir können letzten Endes einander das Leben nicht abnehmen. Wir können uns beistehen, wir können uns stärken, aber letzten Endes können wir nicht in den anderen hinein. Das kann nur Gott, und er wird Mensch in Jesus und zieht sich unser Leben an und stirbt unseren Tod und trägt die Konsequenzen unserer Gottesferne, unserer Arroganz, unserer Undankbarkeit, unserer Art und Weise, Gott wie einen Dreck zu behandeln und uns arrogant als Götter aufzuspielen. Er trägt die Konsequenz, Gott richtet ihn. Es ist das letzte Gericht Gottes stellvertretend vorweggenommen an Jesus. Auch die Freunde, die das miterlebten aus Distanz, begriffen es nicht. Niemand begriff es. Zwei ahnten es, nur zwei. Der eine war ein Gangster, der rechts neben Jesus hingerichtet wurde. Der sagt, Herr, denk an mich, wenn du in deine Gottesherrschaft kommst. Der hat kapiert, der hat den Schlüssel, der ist die Schlüsselfigur. Und der letzte Haucher seines Lebens ist der Gebetsruf, denk an mich. Und Jesus sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Offizier, der das Exekutionskommando leitet, dem ahnt etwas wahrhaftig. Dieser ist Gottes Sohn gewesen, das denkt er als Römer, die kannten so höhere Menschen, was er mit sich vorgestellt hat. Aber irgendwie merkt er, mit dem ist was anders. Der ist hier der Chef, nicht ich. Der ist hier der Chef, nicht ich. Sonst begreift es keiner. Die Freunde laufen weg erst anderthalb Tage später. Am dritten Tag, so wie die in Israel gezählt wird, zählt man den ersten und letzten immer mit. Anderthalb Tage später weckt Gott den Gekreuzigten auf. Und dann kommt alles durcheinander, bei Freund und bei Feind. Jeder dachte, Tod ist tot, da helfen keine Pillen. Jetzt wissen wir wenigstens, wie Ordnung ist. Tod ist ja irgendwie beruhigend, das kann man verwalten. Und plötzlich begegnet er ihn. Sie merken, er lebt. Erst denken sie spinnen. Das ist eine Halluzination, eine Vision. Und dann merken sie, er lebt. Gott hat ihn auferweckt, die Todesmauer ist durchbrochen. Gott hat gesagt, dieser Jesus ist die Schlüsselfigur. Er ist der Herr. Er hat am Kreuz nicht verloren, sondern er hat in dem Kraftakt der Liebe Gottes euer Leben sich angezogen und verbindet euch mit Gott. Macht euch Frieden mit Gott, neu versöhnt euch mit Gott, sodass ihr wieder ran dürft an die Quelle des Lebens, sehr festmachen dürft, vertrauen dürft. Das heißt eigentlich festmachen bei Gott, anschließen an diese Quelle der Kraft, an der Quelle der Liebe, der Zuwendung, zu wissen, ich bin geschaffen, ich bin gewollt, ich bin geliebt, er hat mich zurückgeholt, er vergibt mir sogar den Schwachsinn meines Lebens, dass ich besserwisserisch gelaufen bin und habe überhaupt nicht wahrgenommen, was er an Güte in mich investiert hat. Ich habe ihn beleidigt, aber er hat mein Leben bis zum bittersten Ende. Er nimmt mir meine Schuld ab. Er vergibt mir meine falschen Wege. Er verbindet mich jetzt mit Gott. Ich darf Vater zu Gott sagen. Ich darf du zu ihm sagen. Er sagt du zu mir. Ich darf sein Kind sein. Die Zukunft ist in seiner Hand. Diese Verbindung ist so stark, dass nichts mich von ihm trennen kann, weil er auferstanden ist. Er ist der Einzige. Er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Und deshalb ist diese Verbindung so stark, dass nichts mich von ihm losreißen kann. Und deshalb gibt es plötzlich eine neue Gelassenheit. Jetzt kann ich sagen, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Der Tod ist nicht länger das Durchkreuzen meiner Wünsche, das Beenden meiner Lebenskarriere, wo ich doch noch so viel wollte, sondern es ist der Durchbruch hin in eine Gemeinschaft mit dem Gott, der mich geschaffen hat. Ich werde ihn sehen mit meinen Augen. Ich werde nichts mehr zwischen ihm und mir sein. Voll Nähe, näher mein Gott zu dir, näher zu dir.
Die ganze Kraft und Herrlichkeit, die Vielfalt des Schöpfers, die Schönheit einer Welt der Harmonie. Die Bibel sagt einmal, Gottes neue Welt ist eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir leben in einer Welt, in der das Unrecht wohnt und die Gerechtigkeit gelegentlich mal vorbeispaziert und dann schnell wieder die Flucht ergreift. Seine Welt ist eine Welt, in der Gerechtigkeit zu Hause ist, wohnt. Und ich darf da zu Hause sein. Da stehe ich nicht mehr mit dem Rücken zur Wand, sondern ich darf nach vorne schauen, mutige Schritte gehen. Ich darf sagen, Herr, zeig mir, was ist wichtig und was ist unwichtig. Aus den vielen Möglichkeiten, die wir da so haben. Was darf ich tun? Was soll ich tun? Was kann ich lassen? Welches Ja soll ich leben und welches Nein soll ich lassen? Damit ich nicht verrückt werde in dieser Welt, in der es so viele Möglichkeiten gibt und woher die Maßstäbe, was ist mein Leben? Ich danke dir, Herr, dass du mich liebst und dass du mir den Weg zeigst und dass du mir den Rücken frei hältst, dass ich dich kennen darf und dass ich sprechen darf mit dir über meinen Alltag, über meine Kinder, meiner Frau zusammen, über unsere Enkel, über die Alltagssorgen. Ach, es gibt so viel, was einen zermürbt. Gut, dass ich mit ihm darüber sprechen darf. Und oft und oft und oft sage ich diesen Satz, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich komme. Ich bin jetzt 58 Jahre. Ich möchte mein Leben, letzten Abschnitt meines Lebens nicht wie ein alberner Affe zubringen, der die Flatter kriegt, wenn er weiß, das Ziel kommt. Habe ich noch 2 Tage, habe ich noch 1 Tag, habe ich noch Jahre? Ich weiß es nicht. Herr, zeige mir den Weg. Lass mich heute leben in deiner Gegenwart. Gib mir die Kraft zu tun, was du willst und die Gelassenheit zu lassen, was nicht meine Aufgabe ist. Gib mir die Freude an dem Bruchstück des Puzzleteilchens, das ich lebe, in Einzigartigkeit. Du, Herr, wirst das ganze Bild machen. Ich muss es nicht machen. Was ist das für eine Entlastung? Welche Zuversicht, welche Freiheit, sich nicht festkrampfen zu müssen. Da hört es auf mit der Panik auf der Titanic. Nee? Was ist das? Wir brauchen das dringend. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Unser Leben wird schwierig. Keine Frage. Wir brauchen den Rücken frei. Verstehen Sie, deshalb lade ich Sie ein, Ihr Leben sehr persönlich an dieser Schlüsselfigur Jesus festzumachen. Ich liebe die Zeit, in der wir leben. Ich möchte nicht mehr in früheren Zeiten leben, in denen die Lüge in unserer Gesellschaft verbreitet wurde. Es wäre nicht jedes Einzelnen Sache, seine Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen, sondern das würde sozusagen mit einem ganzen Volk gemacht. Wir hatten ja Zeiten, da hat die Regierung immer entschieden, was die Untertanen zu glauben hatten. Und wer das nicht auch glaubte, der wurde dann vertrieben. Da haben wir uns in Deutschland dran gewöhnt. Irgendjemand da oben, da gab es Staatskirchen und da wurde immer in Kolonne geglaubt. Das hat unsere Seelen vergiftet. Das hat unser Denken versaut. Wir haben nicht mehr die Würde gespürt, dass Gott uns ruft und wir Antwort geben dürfen. Es gehört zur Schönheit, dass Gott uns einen Freiraum gibt, zu sagen, jetzt lade ich dich ein. Und du darfst Antwort geben. Wissen Sie, und deshalb habe ich die Freiheit, am Schluss eines solchen Abends ein so konkretes Angebot zu machen, was Sie vielleicht überraschen wird, zu sagen, wenn Sie das verstanden haben, diesen Ruf für sich gehört haben, dass Gott Sie liebt, er hat Sie geschaffen, Jesus ist für Sie gestorben, um diese Liebe zu beweisen, und er ruft Sie und sagt, komm, vertrau dich mir an, vertrau mir und geh mit mir. Er liebt Sie so sehr, dass er sich sehnt danach, dass Sie ihm Antwort geben auf diese Liebeserklärung. Und ich lade Sie ein, das heute Abend zu tun, ganz praktisch, so gleich, wenn wir ein Lied hier hören, das diese Einladung noch einmal unterstreicht, dann bitte ich Sie aufzustehen von Ihren Plätzen, wenn Sie das möchten, und hier nach vorne zu kommen. Hier vorne ist vor's Pult, einfach, wir stellen uns hier vorne zusammen, sind mit mir hier, wir, während des Liedes ist Zeit zu kommen, ja, Nachbarinnen und Nachbarn werden Sie gerne durchlassen. Und ich möchte Ihnen Folgendes anbieten, dass wir dann ein kurzes Gebet miteinander sprechen. Ich möchte es Ihnen Satz für Satz vorsprechen und werde Sie bitten, es laut als Ihr persönliches Gebet nachzusprechen. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, Jesus. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde, also dass ich ohne dich gelebt habe und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und mir alle meine Sünde vergeben hast. Und ich will dir mit meinem ganzen Leben von nun an gehören. Zeig mir deinen Weg. Ganz einfaches Gebet, als ein erstes Antwortgebet oder ein neues Antwortgebet. Ich weiß nicht, vielleicht waren viele von Ihnen wahrscheinlich in diesen letzten 10 Tagen schon hier und vielleicht arbeitet es in Ihnen, Sie haben diskutiert darüber, Sie haben darüber nachgedacht. Was wäre das für eine Sache, wenn Sie heute Abend sagten, gut, jetzt möchte ich den Kontakt machen, ich möchte wirklich einen Schritt gehen. Man kann ein Leben lang über Liebe nachdenken, man erfährt sie erst in dem Augenblick, wo man einer Liebeserklärung eine Antwort gibt. Und Jesus erklärt ihnen seine Liebe und er wartet darauf, dass sie sagen, ja Herr, danke, ich liebe dich und ich möchte mit dir leben. Es ist nur ein Anfang, es ist ein erster Schritt, aber sie wissen, keinen Weg kann man gehen, ohne einen ersten Schritt zu tun. Dann kommt der zweite und der dritte. Das ist der Beginn des Lebens, das Geschenk wie in einer neuen Geburt. Ob sie es hören können? Ich bitte Sie. Wir Menschen sind so merkwürdige Leute. Wir sind so furchtsam voreinander und denken, ach, das kann ich doch nicht. In Deutschland gibt es so die merkwürdige Sitte, über sowas redet man nicht. Jeden schmutzigen Witz kann man in der Öffentlichkeit erzählen, aber wenn man sagt,